Heute Nachmittag möchte ich einen Bericht aus der Bibel herausgreifen, über den ich schon vor langer Zeit einmal gedacht habe. Dieser Bericht, diese Begebenheit, die da geschildert wird, ist schwer zu verstehen und zu begreifen. Hört es doch bitte selber einmal an. Ich hatte darüber auch geschrieben, was soll man tun, denken und handeln, wenn man es angeblich mit einem Gespenst zu tun hat? Ich sage das noch einmal. Klingt schon merkwürdig für den Anfang einer Verkündigung. Was sollen wir tun, wenn wir es mit angeblichen Gespenstern zu tun haben? Dazu lese ich aus Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Durch Jahrzehnte lange Dienste, liebe Geschwister und liebe Zuhörer, bin ich in sehr viele Länder gekommen, in verschiedene Erdteile. In noch viel mehr Häuser hat mich der Weg des Herrn geführt. Häuser, ich weiß gar nicht wie viel und wo das überall war. Und das meiste von diesen Eindrücken ist auch verschwunden, vielleicht endgültig. Oder es ist aufgezeichnet im Himmel und ich darf es dann wieder einmal vorfinden. Einige Häuser aber, die habe ich so gut gespeichert, weil ich in ihnen etwas ganz Besonderes erlebt habe. Oder zumindest etwas gesehen habe. So einen Fall, wo ich etwas gesehen habe, etwas, was meine Aufmerksamkeit gefordert hat, will ich ganz kurz jetzt schildern. Ich kam in das Haus eines Bruders, sehr reich. In dem Haus hat gar nichts gefehlt. Stilmöbel und die Gemälde, das waren alles bekannte Kunstgemälde, alles war geschmackvoll eingerichtet. An Geld hat man da überhaupt gar nicht sparen müssen. Aber es war ein lieber Bruder und er hatte den Herrn Jesus lieb Und Gott hat mir nie erlaubt, neidisch zu sein, wenn jemand mehr hat als ich. Ich habe mir erklären lassen von der Bibel, dass der Abraham sehr reich war. An Tiere, Angestellte hat er gehabt, ich denke so um die 318 etwa. Gold hat er gehabt und Silber hat er gehabt. Und eine wunderschöne Frau, die Sarai. Und eine von Gott zugeführte Frau, liebe Geschwister. Wenn sie Gott zusammengefügt hat, ist mehr wert als der ganz andere Besitz zusammen. Aber was mir in dem Haus auffiel, das war ein Käfig. Der hat so geglänzt. Goldig hatte der geglänzt. Und ich weiß nicht, war das Gold, ich vermute nicht, aber mindestens mit Gold überzogen. Und da drinnen saß ein ganz hübscher Kanarienvogel. Aber was Freiheit ist, das wusste das Tierlein überhaupt nicht. Der war immer da drin eingesperrt. Jetzt habe ich das so gespeichert bei mir. Was nützt ein goldener Käfig, wenn man eingesperrt ist da drin? Und ich habe dann gleich Vergleiche angestellt. Bist du vielleicht auch in einem goldenen Käfig, in einem religiösen Käfig? Egal, wie wir den bezeichnen, als lutherisch oder als katholisch oder als neuapostolisch oder als charismatisch, egal wie wir den bezeichnen, und er kann aus reinem Gold sein, aber gefangen ist gefangen. Dieses Bild hat sich bei mir so eingeprägt und hat mir manches Mal seelsorgerlich schon geholfen zu einer Beurteilung, nicht Verurteilung. Wenn man Menschen seelsorgerlich dient, da braucht man schon eine gute Situationsanalyse, liebe Geschwister. Da kann ich nicht irgendein Buch zu Rate ziehen. Das muss ich schon im Gebet klarlegen vor Gott. Und jetzt will ich über so goldene Käfige sprechen. Weil ich auch viele Menschen getroffen habe und seelsorgerlich in sie hineinschauen durfte und ganz schlimme Probleme feststellen musste. Probleme, die einem geradezu aufreiben können. Probleme, die einem krank machen können. Ja, ich habe Fälle, es ist hart, was ich sage, da gab es Probleme, die jemand in den Wahnsinn getrieben haben. Und da war ich immer so froh zu beurteilen, woher kommen die Probleme, warum sind diese Probleme da, warum hat Gott das zugelassen? Und hat man diese Probleme in einen goldenen Rahmen da hineingesteckt? Oder aber ist Hilfe nötig? Jesus ist der Sieger, haben wir einmal gesungen miteinander. Und schau, das ist meine große Freude, dass ich hier nicht nur schön reden muss, sondern den festen Glauben habe und auch bekennen kann. Jesus ist der Sieger, ohne dass ich ganz genau weiß, was für Probleme, schwerwiegende Probleme hier in dieser Versammlung vorhanden sind und ob vielleicht Probleme golden eingerahmt sind. Da habe ich Leute getroffen, die hatten einen Glauben. Ich will über Glauben reden heute Nachmittag, weil das so vom Bibeltext her so betont wurde. Ich habe Menschen getroffen, die haben Glauben, aber einen konfessionsbezogenen Glauben. Es gibt Menschen, die haben einen sogenannten lehrbezogenen Glauben. Ich höre in unserem Lande, wissen Sie, Herr Wegner, ich halte es mit Martin Luther. In der Schweiz habe ich zu hören bekommen, ja, wir tendieren, besonders was die Abendmahlslehre betrifft, zu Zwingli tendieren wir. Jemand hat mir erklärt, Herr Wegner, Sie müssen wissen, ich bin neuapostolisch. Ich habe denken müssen, neu oder altapostolisch, das berührt mich nicht, biblisch-apostolisch, das wäre mir viel, viel lieber. Die Männer, die Ausgesandte des auferstandenen Jesus Christus sind, was die mir zu sagen haben, an das will ich mich halten. Und dann gibt's den Individualglauben, wo jeder so glaubt, wie er sich das vorstellt. Er glaubt nicht, was für Versuche, erbärmliche Versuche ich von Seiten der Menschen erleben musste, wie man Gott in eine Schablone hineinzwingen möchte. Und den Gott, den man sich selber zurechtgebastelt hat, den akzeptiert man und den respektiert man. Alles andere interessiert überhaupt nicht mehr. Es ist eine schlimme Sache, wenn man sich seinen Gott so zurechtmacht, wie man ihn gerne hätte. Jetzt gibt's in der Bibel aber die Aussage, kurz genannt, der schriftgemäße Glauben. Wer an mich, Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt, so wie die Schrift das sagt. Diese Verantwortung liegt mir heute Nachmittag sehr auf dem Herzen. So zu predigen, so Vertrauen und Glauben zu wecken, wie die Schrift das darlegt. Ja, wie legt die Schrift denn das dar? Ist gar nicht so einfach in unserer Zeit, wo alles so unter die Lupe genommen wird, wo die Menschen so kritisch geworden sind. Ich will das eben biblisch gerade wieder vergleichen. Er ist darum für alle gestorben, auf dass die da leben, nicht mehr weiterhin für sich leben sollen, sondern für den, der für sie gestorben ist. Sagt das einmal in der aufgeklärten, globalisierten, etwas islamisierten Welt. Du hast gar kein Recht, so zu leben, wie du leben möchtest. Da hat dich einer erkauft, freigekauft, du bist sein Eigentum und du sollst jetzt so leben, wie er das haben möchte. Da kommen doch die Leute sofort und sagen, nein, da lasse ich mir keine Vorschriften machen. Ich will meine Freiheit wahren. Und wie viele Menschen habe ich in der Seelsorge immer wieder, die sehr darauf bedacht sind und kämpfen für ihre angebliche Freiheit und mit der Freiheit doch überhaupt gar nichts anfangen können. Sie meinen, frei sündigen zu können und zu dürfen, wie die inneren Triebe das wünschen, die Süchte das gerne haben möchten. Bitte, ich muss auch dieser Versammlung sagen, du hast kein Recht, so zu leben, wie du leben möchtest. Du solltest schon Rücksprache halten mit dem, der sein Blut und Leben für dich eingesetzt hat. Und dann schenkt er dir nicht Freiheit, um sündliche Dinge zu begehen, sondern Freiheit von der Sünde. Und wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr in Wahrheit frei. Und wer so etwas erlebt hat, wer sich seinen Gott da nicht so zurechtbastelt, wie er ihn gerne hätte, sondern den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, den Vater unseres Herrn Jesu Christi, akzeptiert, für ihn da ist, der erlebt Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Geben wir dem Wort Gottes, geben wir dem Geiste Jesu Christi Raum. Wenn der Geist Gottes jetzt wirken kann in dieser Nachmittagsstunde, dann fühlen und merken wir, können vielleicht sogar erleben, was wahre Freiheit ist. Das ist also der Glaube zur Seligkeit, so nenne ich ihn, den verlangt die Bibel. Deshalb der Befehl Jesu Christi, deshalb hat er ein großes Heer von Beauftragten und Boten ausgesendet in die Welt. Geht hin, predigt diese frohe Botschaft, das Evangelium, allen Geschöpfen. Und wer das im Vertrauen annimmt, der soll errettet werden, Friede und Freude haben. Selig sein schon hier in dieser bedrückten, bedrohten Welt. Also, den Glauben zur Rettung und zur Seligkeit müssen wir produzieren. Du musst entweder glauben und dann erlebst du Gott. Oder du lehnst das, was Gott in Jesus Christus getan hat, ab. Dann kannst du Gott nie beschuldigen, wenn du verloren wirst. Es wird viele Anklagen geben einmal, aber die werden überhaupt gar nichts mehr nützen. Wer ein solches Angebot, Rettung für alle Ewigkeit, ausschlägt, ablehnt, für den ist keine Möglichkeit, mit Gott wieder in Ordnung zu kommen. Ich sage noch einmal, diesen Glauben an das, was Gott in Jesus Christus getan hat, müssen wir aufbringen. Das ist ein Glaube, der durch unseren Willen entschieden wird. Jetzt gibt es da Unterschiede im Glauben, im biblischen, schriftgemäßen Glauben. Ich nenne das reife Unterschiede. Das möchte ich auch sagen. Ich habe früher immer so meine frommen Denkschablonen gehabt. Die wurden mir angepasst von ganz frommen Leuten. Und die habe ich überall mitgenommen. Und die habe ich über jeden Tag gehalten. Wenn er da reingepasst hat, dann war es ein Bruder von mir. Und wenn er nicht reingepasst hat, dann habe ich gesagt, der arme Schlucker, dem fehlt aber noch viel. Und habe die Dinge, von denen ich meinte, ich hätte die und der hätte das nicht, besonders in Augenschein genommen. Das hat Gott nicht gefallen und der Heinrich Wegner hat mit seiner Denk- und Verhaltensschablone wie ein Pharisäer viel Herzeleid und Schaden angerichtet. Da musste Gott mir genau zeigen, halt einmal. Das Urteil gehört mir, auch die Beurteilung, die gehört mir. Ich will das ein ganz klein wenig vergleichen. Der reifere Glaube, der nimmt nicht nur die Rettung, sondern der hat etwas, liebe Geschwister, das ist nicht mit Geld und mit Gold zu bezahlen. Ich erkläre es mit den Worten eines Johannes. Das war der Herold Jesu Christi, Johannes der Täufer. Über sein Leben könnte man eine ganze Woche reden. Aber etwas hat er gesagt, das hat mich so erfreut, noch gar nicht so lang. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade und Gnade. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bekommst du Zutritt zur Schatzkammer unseres Gottes. Ja, Bruder Wegner, wie willst du das erklären? Wie sollte er uns mit ihm, wenn er das Schönste, das Liebste, das Größte uns geschenkt hat, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Wenn ich Jesus angenommen hat und mein Glaube reift, wie ein kleines Kind reift, dann bin ich in der Lage zu nehmen von seiner wunderbaren Fülle. Ich war kürzlich in einer Versammlung, es waren so etwa, ich schätze so 70, 80 Leute da. Ein Chor war da auch vorhanden. Und ich habe gebetet, bevor ich auf die Kanzel musste. Ganz einfach mache ich das. Je komplizierter man ist, umso weniger kann man nehmen und empfangen. Und da habe ich meine Augen aufgemacht und da sehe ich eine Schwester und die ist ganz blau im Angesicht, rotblau war die und hatte vor einigen Monaten zu mir gesagt, Bruder Wegner, ich hatte eine Herzoperation. War eine schlimme Sache, aber Gott hat mir mein Leben wieder neu geschenkt. Jetzt bin ich noch schwach. Und so eine schwere Operation kann schon Schwachheit zur Folge haben. Ich weiß nicht, ob wir Leute hier haben, die mit Schwäche, Nervenschwäche, Körperschwäche zu tun haben, im Geiste verunsichert sind. Soll ja auch Finanzschwache geben in unserer Zeit, habe ich schon festgestellt. Oh, habe ich gedacht, Herr Jesus, die wird doch da nicht umkippen im Chor, wenn die da vorne ist. Das willst du doch nicht, das möchtest du doch nicht. Und habe ich Freude, wie einen Auftrag bekommen, bete doch für diese Schwester. Und habe ich gebetet, ja was soll ich beten? Lieber Gott, bewahr die Gemeinde vor der Katastrophe. Lieber Gott, hilf mir, dass ich gut predigen kann. Nein, das war mir alles so menschlich. Aber Herr, wenn die Frau jetzt da zusammenbricht, das ist doch nicht gut für dich. Weißt du, was da kam in mein Herz hinein? Hast du so etwas schon einmal erlebt? Ich glaube an die Wirkungen des Heiligen Geistes, weil Jesus die Sünde weggenommen hat, den Fluch ans Holz gebracht hat. Jetzt ist der Segen Abrahams, der Heilige Geist, gekommen. Ich will nicht irgendwie Schwärmerei betreiben, aber die Aussagen der Bibel, die erlaube ich mir deutlich zu verkündigen und zu sagen. Ja, nimm doch aus meiner Fülle, ja, was soll ich nehmen? Ach, ich muss ganz kindlich einfach sein. Herr Jesus, du bist für die Frau gestorben. Hast ihre Sünden auf sie genommen, hast ihre Krankheit getragen, dafür sind ihr Wunden geschlagen worden, dass sie heil werden kann, die ist jetzt angefochten, die hat einen schrecklichen Kampf und die braucht Gebetsunterstützung. Herr, von diesem Heil, was du dieser Frau da erworben hast, mit deinem Leben teuer erkauft hast. Herr, das darf ich nehmen. Ich nehme es im kindlichen Glauben. Nicht für mich, Herr Jesus. Segne diese Frau. Leg etwas von deinem Heil auf sie. Haben wir angeschlagene Menschen hier, liebe Geschwister, verwundete Menschen? Ist jemand in Verzweiflung hier? Aus seiner Fülle habe ich, nein, wir alle, auch ich. Und du genommen Gnade um Gnade, der reife Glaube, der nimmt von dem, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha uns erworben hat. Und segnet einander, betet füreinander. Ich habe dann weiter gebetet, aber nicht mehr so Bittegebet, sondern so im nehmenden Glauben habe ich gebetet. Dann mache ich die Augen auf, dann schaut sie mich an. Dann habe ich ein Zeichen gegeben, nur so. Ich bete für dich. Dann hat sie genickt. Wenn man angeschlagen ist, wenn man verwundet ist, ist man viel feinfühliger. Da ist man viel empfindsamer. Und was geschah? Die Farbe hat sich geändert. Sie bekam eine gesunde Farbe. Erzähle ich Märlein hier, liebe Geschwister? Oder will ich behaupten, dass Gott Gebete erhört und er tut, was die Gottesfürchtigen begehren? Ich wünsche von ganzem Herzen, dass hier in unserer Mitte Gott wirken kann, berühren kann, heilen kann, helfen kann, retten kann. Beim Ausgang habe ich sie angeschaut, hat sie gelacht. Ihre Probleme waren weg und Freude war da. Ich habe gedacht, ich muss das gar nicht jetzt viel publizieren. Ich sage zu ihr, du, manchmal sind gar keine Worte nötig. Nur ein kleines Liebeszeichen. Und Gott greift ein, dann hat sie genickt. Lob und Dank geht weg. Warum habe ich das erzählt? Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und liebe Zuhörer, du brauchst Gnade. Du hast Gnade dringend nötig. Und es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Nimm's doch. Dazu ist biblischer, schriftgemäßer Glaube nötig. Der Herr Jesus hat das selber praktiziert. Aber da müssten wir nicht eine Woche beieinander sein, um das alles herauszunehmen. Nur einen Fall will ich herausgreifen, weil er direkt vor der Begebenheit sich ereignet hat, die ich hier gelesen habe. Da hatte der Herr Jesus an einem Berghang einmal gepredigt. Und da sind Leute zu Fuß hingekommen. Ich weiß nicht, haben sie sich Zeit genommen, ihren Beruf zurückgelegt. Ich weiß nicht, wie weit der Weg gewesen ist, aber die hatten Durst und Hunger und Verlangen und haben alles zurückgestellt und sind dahin gekommen, um ihm zuzuhören, dem Worte des Lebens. Und dann hat er so lange gepredigt, das kann ich mir hier gar nicht erlauben. Den ganzen Tag hat er da gesprochen. Und dann hat er festgestellt, ja, die Leute sind hungrig geworden. Und hat man festgestellt, ja, essen muss man auch, beim Leibe, den muss man auch pflegen und warten. Herr, was machen wir? Die Geschäfte sind alle zu. Was machen wir? Ja, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, genau das hat gefehlt. Ja, wir haben ja gar nichts. Bestandsaufnahme haben sie gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, durchzuforschen, wie viel ist da noch vorhanden, mit was kann man da jetzt vielleicht noch etwas machen, notdürftig machen. Es sind nur 5 Brote und 2 Fische und 5000 nur Männer. Was ist das für so viele? In so eine peinliche Lage hat der Herr Jesus seine Jünger hineinkommen lassen, damit sie lernen sollten, im Glauben etwas nehmen, um weitergeben zu können. Und was macht der Herr Jesus? Der beschlagnahmt das Letzte. Ach, und da war auch noch ein Junge da. Und dem hat er auch noch das Letzte weggenommen. Ja, ist er so hart? Ja, manchmal muss es so hart sein, wenn er etwas Besonderes tun möchte, wenn er seinen Kindern beibringen möchte. Nicht nur glauben, man muss auch im Glauben nehmen lernen. Und dann hat er es genommen, nicht für sich. und hat den Vater eingeschaltet. Er wusste, von wo er zu nehmen hatte, und er betete. Und er wusste, wenn ich von der Fülle nehmen soll, von meines Vaters Fülle nehmen soll, dann ist ein Gebetsleben nötig. Und dann darf ich überhaupt kein Egoist sein, das an mich nehmen. Ich muss es weitergeben. Und die Jünger, wenn die lernen sollen zu nehmen, dann müssen sie weitergeben. Das ist das Geheimnis. Warum? Geben ist seliger als nehmen. Alles weitergeben. Wenn man meint, der liebe Gott wäre nur für mich da und meine Problemchen und Wünsche immer in den Vordergrund dränge, dann ist das frommer Egoismus. Dann steckt man in einem goldenen Käfig. Jetzt muss ich aber schauen, ob mich nicht jemand schon böse anschaut. Du wirst doch nicht mich verdächtigen, Bruder Wegner, dass ich viel fromme Gedanken habe, viel Frommes tue. Aber beim Weitergeben und beim Nehmen, da habe ich so viel zu lernen. 12 Körbe sind übrig geblieben, entsprechend den 12 Verteiler. Das sind Zeichen, die Gott denen gibt, die weitergeben. Jetzt will ich zu einem anderen kommen noch. Dieser Glaube, der Glaube zur Seligkeit, wenn ich gerettet worden bin und ein nehmender Glaube geworden bin, von seiner Fülle nehme, von seiner Fülle leben darf, dann geht Gott her und macht aus dem nehmenden Glauben einen tragfähigen Glauben. Diese Leute, die gerettet sind und ihr Leben genommen haben aus seiner Fülle, die sollen tragfähig werden, zu Pfeiler gemacht werden. Deshalb die Lehre Jesu, die Handlungsweise Jesu ist so reichhaltig, so wundervoll. Und da hat er gesagt, jetzt habt ihr ein großes Wunder erlebt, ganz großes Wunder. 5 Brote, 2 Fische, etwa 15.000 gespeist. Es ist mehr übrig geblieben, als vorher da war. Kannst du glauben, lieber Zuhörer, dass das Jesus ist, dass er heute noch so ist? Und jetzt müssen wir, damit ihr Stabilität bekommt, Wechselbäder verschreiben. Nehmen und erleben. Und jetzt brauchen wir eine kalte Dusche. Wenn jemand keinen stabilen Kreislauf hat, dem wünsche ich himmlische Wechselbäder. Der Arzt hatte bei meiner Frau gesagt, die hatte zu niedrigen Blutdruck, sie soll auch eine Bürste nehmen und ein bisschen dann den Körper reiben bei den Wechselbädern. Ja, das ist auch meine Aufgabe, ein bisschen zu reiben. Wenn du Wunder erlebt hast, ich nehme an, das sind einige hier in unserer Mitte, die haben ein Wunder, ein Heilungswunder erlebt, eine Gebetserhörung erlebt. Aber dann brauchst du trotzdem Wechselbäder zur Stabilisierung, zur Festigkeit deines Glaubens. Und wisset, wenn der Glaube richtig beschaffen ist, ein Gütezeichen hat, die Geduld hat er. Und wenn alle deine Wünsche in deiner Umgebung ablesen, da brauchst du nicht viel Geduld. Aber wenn du Querköpfe hast, schwierige Leute hast, dann brauchst du unwahrscheinlich viel Geduld. Und die Geduld soll festbleiben bis ans Ende. Jetzt hat er gesagt, jetzt mein Text, und er trieb sie, dass sie vor ihm hinüberfuhren. Bitte beachten, er trieb sie, Ja, denen hat's da beim Speisungswunder so gut gefallen. Die hätten am liebsten ein paar Hütte gebaut. Die wollten immer im Segen schwimmen. Aber der Herr Jesus hat nicht nur vorgehabt, sie immer zu segnen, auch nicht nur seine Fülle zu erleben. Nein, das sind ewige Ziele, Pfeiler für den Tempel Gottes. Und er trieb sie, er musste die regelrecht da wegtreiben. Und er blieb allein zurück auf dem Berge. Der hat gewusst, oder hat er nicht gewusst, dass da ein Sturm kommen würde? Doch, das hat er ganz genau gewusst. Viele Geschwister haben zu mir gesagt, Bruder Wegner, bet für mich, dass dieser Sturm vorübergeht. Dann habe ich gebetet, lieber Herr, gib Kraft, um durchzuhalten bis ans Ende in diesem Problem. Ich bin auch jemand, der hätte gern, dass alle Probleme weggenommen würden. Aber Gott will mich nicht nur segnen und zum Segnen machen. Er möchte, dass ich stabil werde für seinen ewigen Plan. Männlich und stark und gegründet und gewurzelt in der Liebe. Und dann sind die da rein, und das waren Fachleute, die kannten sich auf dem See aus. Denen hat man nicht so leichte Belehrung geben müssen. Und er war oben am Gebet und hat gebetet, hat genau gemerkt, was da unten läuft, weil er der Initiator dieser Therapie gewesen ist. Und da kam ein Sturm, aber nicht so wie sonst. Der Wind war ihnen entgegen, und mir scheint es, dieser Sturm hat sich gerade auf dieses kleine Gemeindeboot gelegt. Vielleicht ist jemand hier, der merkt, menschlich ausgedrückt, jetzt hat sich aber auch alles gegen mich verschworen. Und er betete, und er sah, wird berichtet. Er war oben auf dem Berg, hat die Vorgänge genau gesehen unten. Und er betet jetzt auch für dich und kennt die Vorgänge in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Er kennt deine Lage ganz genau. Und dann ist es so schlimm geworden, dass die Fachleute an ihre Grenze gebracht wurden. Und was geschieht dann? Je mehr sie rausschöpfen, je mehr Wasser der Trübsale, die in die Tiefe ziehen, kommen hinein ins Boot. Mann, was habe ich schon aus der Gemeinde geschöpft, Wasser der Trübsale. Was habe ich aus meinem eigenen Leben schon Trübsale ausschöpfen wollen, aber je mehr ich rausgeschöpft habe, umso mehr ist da hereingekommen. Aber wenn die Not am größten, dann ist Gottes Hilfe am nächsten. Ich kann nicht eure Gedanken lesen, nicht in eure Herzen hineinsehen, liebe Geschwister. Aber einer, der sieht ganz genau, was in dir vor sich geht. Und wie therapiert er? Das ist geradezu gespenstisch, habe ich am Anfang gesagt. Bekommt über dem Meer, das so ungestüm war, das unbeherrschbar war für sie, dann kommt er so locker und leicht. Bruder Wegner, hast du schon Menschen gesehen, die locker und leicht über eine bewegte See, sturmgepeitschte See gegangen sind? Einige wenige habe ich kennengelernt, die standen über ihrer Situation, weil der Glaube tragfähig war und sie die Therapie Gottes akzeptiert haben, gesagt, Herr, wirke du und arbeite du an mir. Aber so etwas, was jetzt geschehen ist, das intelligenzmäßig, psychisch zu verdauen, liebe Geschwister, das kann man nur, wenn man einen schriftgemäßen Glauben hat. Von keinem Menschen verlange ich, dass er das, was hier die Bibel berichtet, glaubt. Aber wenn jemand Jesus angenommen hat, gerettet ist, die heilende Gnade erlebt hat, von dem kann ich verlangen, du sieh dein Leben einmal so an, wie Gott es ansieht, wie er es dir zeigt, durch sein Wort und durch seine Zulassung. Der kommt darüber und die kämpfende Existenzkampf. Wir haben so viel Wohlstand, da werden Billionen hier und her geschoben in der Welt. Aber die Welt liegt im Argen, es ist so furchtbar alles. Haben wir Leute, die über den Wasser gehen können, weil sie einen schriftgemäßen Glauben haben? Jetzt will ich die Grenze aufzeichnen, liebe Geschwister. Realitätsgrenzen, eine reale Welt, die man spüren kann, antasten kann, die wir täglich um uns haben. Und der Glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der noch da sein wird, wenn es keinen Himmel und keine Erde mehr geben wird. Glaube ich an den Vater des auferstandenen Jesus Christus. Jetzt, was geschieht? Sie sehen ihn kommen und sind erschrocken. Die Schreckhaftigkeit. Ach, wie leicht ist man erschrocken. Kann man eine angeerbte Schreckhaftigkeit loswerden? Die Mediziner verdienen Geld daran. Die Psychiater verdienen auch Geld daran. Haben auch manchmal Erfolge, ganz nüchtern betrachtet. Aber Jesus kann mehr, liebe Geschwister. Wollen wir es doch Gott zutrauen. Was müssen die denken? Ganz nüchtern denken. Es ist ein Gespenst. Denn es gibt ein spezifisches Gewicht. Der Jesus, den wir angetastet haben, den wir kennen, der ist wie wir. Aber wenn jemand auf dem Wasser laufen kann, das ist nicht mehr normal. Geschwister, ich weiß, was ich hier predige, ist nicht normal. Aber es ist Bibel. Wagst du das gegenüber den Gesetzen der realen, sichtbaren Welt, deinem Gott zu glauben, ihm zuzutrauen? Sie schrien vor Furcht. 12 Männer, habt ihr die schon einmal laut schreien hören? Was so etwas ist und der Sturm, das Geheule, das Getöse und das Gebrüll muss ja schauerlich gewesen sein. Und in solche Situation hat Herr Jesus seine Jünger, die er stabilisieren, deren Glauben er festigen wollte, hineingelassen. Ich hatte mal ein Problem, ein genbedingtes Problem bei meinem ältesten Sohn. Das war ein Erbstück von Vorfahren. Der hatte nachts Angstträume gehabt. Und manchmal hat er derart losgebrüllt, dass mir es peinlich war. Ich habe immer gedacht, die Nachbarsleute, wenn die das hören, die werden sagen, was machen die Wegners mit ihren Kindern? Ich bin hin und habe gebetet. Und einmal, da war es so schlimm, da waren sie schon zu dritt. Und wo eins angefangen hat zu schreien, dann haben alle in Sekundenschnelle nachgebrüllt. Das war ein Lärm, ein Spektakel, kann ich euch sagen. Ich erkläre das, damit wir nicht nur so darüber weglesen. Wir müssen merken, unser Gefühl, unser Intellekt ist angesprochen durch das Wort Gottes. Das muss schlimm gewesen sein. Aber da war einer, das war der Petrus, bei dem hat es Klick gemacht. Da war irgendwo etwas, das hat ihn berührt. Es ist die gleiche Stimme, die sagt, fürchtet euch nicht, seid getrost, fürchtet euch nicht. Ja, das ist ja unmöglich, in so einer Lage sich nicht fürchten. Ja, kann man denn die Furcht überwinden? Ich habe Leute kennengelernt, die wurden gequält von Furcht. Furcht ist nicht in der wahren Liebe. Angst ist überwindbar, aber nur durch einen gefestigten, nehmenden Glauben. Petrus sagt, Herr, wenn du das bist, wenn du mein Herr bist und du kannst als Mensch über diesem Getöse laufen, über den Wellen, dann musst du es doch machen können. Wenn du es bist, dann sag zu mir, dass ich zu dir kommen soll, auf dem Wasser. Selber will ich es nicht entscheiden. Wenn ich dein Wort, deine Verheißung nicht habe, dann lasse ich es bleiben. Ich weiß auch nicht, was die anderen da gedacht haben. Petrus, ja, was fällt denn dir ein? Verlass bloß das Boot nicht. Ja, er ist vielleicht der Herr, wenn er es wirklich ist. Die hatten noch den Kampf zwischen Jesus und gespenstische Vorstellungen. Aber was tut Jesus? Und da staune ich. Ich habe verkehrte Vorstellungen gehabt. Er hat nicht gesagt, Petrus, lass das bleiben, das funktioniert ja doch nicht. Petrus, das kannst du nicht, das gibt ein Fiasko, hat er nicht gesagt. Der geht drauf ein. Der sagt, wenn du mir etwas zutraust, Petrus, dann kriegst du mein Wort dazu. Aber nur wenn du mir das zutraust, dann hast du mein Wort. Kann das Wort Gottes tragen, liebe Geschwister? Wird nicht das ganze Universum durch sein Wort zusammengehalten? Auch der Mars, ihr Lieben, der jetzt so sehr im Gespräch ist. Und er sagt, komm her, und er geht, es funktioniert. Das ist so schön, das hat geklappt. Aber eben, da war noch gerade die Stabilität des Glaubens hat noch gefehlt. Und das sah er. Ja, was hat er gesehen? Einen großen Wind hat er gesehen. Der Diener des Elisa, der hatte die Syrer gesehen. Und der Elisa, der hat gesagt, öffne ihm die Augen. Und er sah einen großen Wind, die reale Welt, ihre Härte, ihr Vernichtungswillen. Das hat er gesehen und hob an zu sinken. Und trotzdem hat Jesus gesagt, komm, probier's. Und er hat ihm Gelegenheit gegeben. Wieso, warum? Ich habe ja drei Kinder, dreimal Papa-Freuden erlebt. Die erste Schwangerschaft war schrecklich schwer, aber dann war die Freude dann da. Dreimal konnte ich mich über ein Schöpfungswunder freuen, ohne Reagenzglas, ohne Stammzellenmanipulationen und was es gibt. Ich lebe in der Welt, deshalb sage ich es. Und da war Freude, mein Herz. Dann habe ich gesehen, wie die Kinder heranwachsen, wie sie Sicherheit bekommen, wie sie Nahrung nötig haben, Liebe und Pflege nötig haben. Und dann war ich mal verreist, wo meine Tochter ein Jahr alt war. Dann kam ich zurück und das war so um die Abendstunde. Ich klingel, ich hatte keinen Schlüssel. Dann kommt meine Frau, sagt, warte mal einen Moment. Ja, sag ich, darf ich nicht heimkommen? Was ist jetzt los? Ja, warte doch einmal einen Moment an der Tür. Dann hat sie die Claudia genommen, ein Jahr und zwei, drei Monate, hat sie 5 Meter, 6 Meter vor mir hingestellt und sagt, Claudia, lauf jetzt einmal zum Papa. Und die hat gerade das Laufen erst gelernt. Hätte ich das sagen sollen, du, das ist nicht gut, das ist zu gefährlich, lass das bleiben, probier das bloß nicht. Nein, die hat das Risiko gewagt, zum Papa zu kommen und der Petrus hat das Risiko auf sein Wort hin auch gewagt. Und was ich hier predige, möchte ich auf sein Wort hin tun, liebe Geschwister, damit das Wort Gottes Raum gewinnt. Die kam mir, Mann, war das wackelig, aber ich habe mich gefreut. Ich hätte nicht gesagt, lass das bleiben. Ich war in der Hocke und wenn die gestolpert und gefallen wäre, ich hätte mich entgegengeworfen, aber ich habe mich gefreut, dass das ein fester Glaubensschritt gewesen ist. Gott helfe uns, dass wir reifen, liebe Geschwister. Jetzt will ich zum Schluss kommen. Also vergiss es nicht, der Glaube zur Seligkeit, den verlangt Gott von uns. dann muss dieser Glaube ein Nehmen werden aus seinen Segnungen und aus seiner Fülle. Und wenn ich genommen habe, dann kann Gott von mir auch Belastbarkeit verlangen. Ein unterernährter Mensch kann man nicht belasten, ein kranker Mensch kann man nicht belasten. Aber wenn einer genährt ist durch das Wort Gottes, dann muss er belastbar sein, tragfähig sein. Es gibt Männer, die können ihre Frauen nicht tragen, Frauen, die können ihre Männer nicht tragen. Eltern können die Kinder nicht mehr ertragen. In der Gemeinde gibt es so wenig Tragkraft. Der tragfähige Glaube. Und wenn ich die Proben bestanden habe, dann gibt's den Vollmachtglauben. Dann kann man sagen im Namen Jesu, sei gesund. Das ist ein Geschenk Gottes. Jeder, nachdem ihm der Glaube gegeben wurde, Gabe Glauben. Dem einen ist gegeben, Kranke zu heilen, Wunder zu tun, und auch der Glaube ist dazu gezählt. Gott helfe uns. Amen.
Bist du einsam und betrübt, friedlos von Furcht geplagt? Einer ist, der treu dich liebt, einer, der nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifel komm und sieh, auch dich enttäuscht er nie. In der Himmel finster droht, Sturm, Wind, die Wolken, dein Zweifel kommt.